Radio Prag, Wochenschau.
In Reaktion auf die Anschläge in Ägypten kündigte die tschechische Polizei eine Verstärkung ihrer Sicherheitsvorkehrungen an. So wird etwa der Geheimdienst seine Aktivitäten erhöhen und die Polizei noch intensiver nach Sprengstoffen fahnden, sowie die Anzahl der speziell ausgebildeten Spürhunde anheben. Außerdem sollen die bereits vorhandenen Kamerasysteme in den Städten stärker genutzt werden. Positive Bilanzmeldungen gab es am Montag und Dienstag aus dem Wirtschaftsbereich zu hören. Die tschechische Volkswagen-Tochter Skoda hat ihren Absatz im ersten Halbjahr 2005 um 7,3% auf rund 245.000 Fahrzeuge gesteigert. Skoda habe dabei vor allem vom gestiegenen Absatz in Westeuropa profitiert, der um 17% auf rund 141.000 Autos zulegte, hieß es in der Information des Unternehmens mit Sitz in Mladá Boleslav. Bilanziert hat auch die tschechische Fluggesellschaft ČSA das Fazit: Die Zahl der Flugpassagiere, die die ČSA im ersten halben Jahr 2005 auf planmäßigen sowie Charterlinien an ihr Reiseziel beförderte, hat sich um 18% und damit auf 2,3 Millionen Menschen erhöht. Die tschechische Wirtschaft erlebt nach Meinung mehrerer Analytiker hierzulande die erfolgreichste Periode seit 1989. Nach Auffassung der Wirtschaftsexperten, die die tschechische Nachrichtenagentur ČTK in dieser Woche angesprochen hat, sei dies eine ideale Zeit für die Durchführung notwendiger Reformen. Tschechische Krankenhäuser forderten das Kabinett und das Abgeordnetenhaus auf, die Probleme der Kostendeckung zahlreicher Heilanstalten zu lösen. Ihre Vertreter, die am Dienstag mit Gesundheitsministerin Milada Emerová verhandelten, verweisen darauf, dass die Versicherungsanstalten den medizinischen Einrichtungen für Langzeitpatienten und anderen weniger zahlen, als dies die entsprechenden Regierungsanordnungen vorsehen. Mit einem Vorschlag zu einer gegenüber den sudetendeutschen Widerstandskämpfern erwogenen Versöhnungsgeste wird sich das tschechische Kabinett höchstwahrscheinlich im September befassen. Der entsprechende Entwurf wird vom Außenministerium vorbereitet. Premier Jiří Paroubek erklärte, die Versöhnungsgeste sei als ein Ausdruck der Anerkennung und der Reue vorgeschlagen worden. Sie werde jedoch mit keinerlei Entschädigung verbunden sein. Am Donnerstag haben sie führende Vertreter der tschechischen Polit- und Kulturszene bei einer offiziellen Trauerveranstaltung im Gebäude des Prager Nationaltheaters von dem im Alter von 62 Jahren verstorbenen Kulturminister Pavel Dosta verabschiedet. Unter den Trauergästen waren auch Staatspräsident Václav Klaus und Premierminister Jiří Paroubek, des Weiteren Ex-Präsident Václav Havel sowie die ehemaligen Ministerpräsidenten Miloš Zeman, Vladimír Špidla und Stanislav Gross. Am Donnerstag ist die seit geraumer Zeit erwartete Entscheidung über einen neuen Sitz des vom US-amerikanischen Kongress finanzierten Rundfunksenders Radio Free Europe gefallen. Der Sender soll Ende des Jahres 2007 in ein neues Gebäude im 10. Prager Stadtbezirk umziehen. Das war die Wochenschau mit Jitka Markova. Am Mikrofon begrüße ich jetzt Jitka Mladková und bietet Ihnen unser Programm an. Jeder kennt es, das Bedürfnis, das dringend bis hin zu zwingend werden kann, nämlich auf die Toilette zu gehen. Wenn man das stille Örtchen direkt vor der Nase hat, ist das ja nicht weiter der Rede wert. Doch unterwegs kann sich der Drang zu einer regelrechten Qual entwickeln. Nicht selten muss man nach einer öffentlichen Toilette lange suchen. Und wenn man sie findet, ist der Fund oft nicht gerade einladend. Unfreundliches Personal, fehlendes Toilettenpapier, unsaubere, unangenehm riechende Kabinen. Wie die Situation in Prag rund um die öffentlichen Toiletten bestellt ist, das erforschte Sarah Bartholomä für den nun folgenden Schauplatz.
Schauplatz.
Die ersten öffentlichen Toiletten in Prag gab es ab 1835. Ein paar Jahre später wurden diese unter freiem Himmel gelegenen sogenannten Abstandswinkel von freistehenden kleinen Häuschen abgelöst. Von diesen ist keines erhalten geblieben, doch auf dem Kohlenmarkt, dem Ohelni Tre, ist noch heute eine sanitäre Anlage zu finden, deren Außenbereich aus den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts stammt. Der Großteil der öffentlichen Toiletten, die überwiegend an den Metrostationen gelegen sind, kann mit einem solchen Charme aber nicht beeindrucken. Und je weiter sie vom Stadtzentrum entfernt sind, desto schlechter ist ihr Zustand. Aber auch mit der Lage der öffentlichen WCs in der Innenstadt sind einige Besucher und Einheimische reichlich unzufrieden.
We've been to toilets in cafes and bars and they seem a lot nicer than the public toilets.
I wouldn't want to go in it, in the metro.
Wir waren auf Toiletten in Cafés und Bars und diese waren viel besser als die öffentlichen. Ich würde die Metro-Toiletten nicht benutzen. Sie machen einen dreckigen Eindruck.
Das Niveau ist sehr schlecht. Es gibt auch nicht genügend Toiletten. Das muss sich verbessern. Ich kann Prag mit anderen Städten in Europa vergleichen. Ich denke, dass es schon ein Problem ist, aber es ist auch normal, dass die Toiletten nicht so sauber und gut sind.
Diese missmutig gestimmten Passanten behelfen sich mit dem Gang in eine Gaststätte oder in eine der McDonald's-Filialen, wenn die Verrichtung der Notdurft unaufhaltsam wird. Andererseits gibt es aber auch Leute, die mit dem Zustand der öffentlichen Toiletten, für deren Benutzung man zwischen 3 und 7 Kronen bezahlt, relativ zufrieden sind.
They're all right. As you travel, some places there are no public toilets, so it's good that you have public toilets.
Sie sind in Ordnung. Ich bin schon viel gereist und oft gab es überhaupt keine öffentlichen Toiletten. Also ist es gut, dass welche da sind. Wenn ich gehen muss, gehe ich auf die öffentlichen Toiletten. Das macht mir nichts aus. Ich bin auf einer öffentlichen Toilette im Franziskanergarten gewesen und die war sehr nett. Es war sauber und es gab alles, was man braucht, Seife und Papier. Es sah sehr hygienisch aus. Ich habe einen guten Eindruck von dort.
Es kommt darauf an, in welchem Teil von Prag die Toilette ist und wie viel es kostet. Ich finde sie okay. Für mich ist es wirklich kein Problem. Denn meistens sind sie sauber, kosten um die 3 Kronen und ich denke, die Leute geben Acht auf eine gute Qualität.
Die Sichtweise der Besucher ist die eine Seite der Medaille. Doch auf der anderen Seite der Toilettenkasse sitzt, mit einer ganz anderen Perspektive, auch ein Mensch, das Personal. Eine Angestellte der öffentlichen Toilette im Franziskanergarten gab einen Einblick in ihren Arbeitsalltag und beschreibt das Verhalten der Benutzer.
Arroganz, auf jeden Fall Arroganz, zu 80%. Es kommt mir so vor, als ob etwa die Deutschen in der Welt einen auf Etepetete machen. Und am Ende laufen sie wegen 7 Kronen davon. Wie kleine Kinder, das ist traurig. Und das macht mich fuchsteufelswild. Nur kann ich mich mit ihnen logischerweise schlecht herumstreiten oder mich gar mit ihnen prügeln. Meine Aufgabe ist es, hier alles sauber zu halten und dafür das bisschen Geld einzunehmen. Nicht mehr und nicht weniger. Also bemühe ich mich.
Und noch von einer dritten Seite ist das Thema der öffentlichen Toiletten zu beleuchten, nämlich von der verwaltungsrechtlichen. Martin Žálek, der Pressesprecher des Stadtbezirks Prag 6, der einen Teil des Prager Burgviertels und das dahinterliegende Gebiet umfasst, berichtet.
Die Verwaltungssituation bei den Toiletten ist die gleiche wie bei Straßenbahnstationen oder Citylight-Vitrinen. Sie gehören zum städtischen Mobiliar. Über dieses Mobiliar hat die Stadt Prag einen Vertrag mit einer französischen Firma. Die einzelnen Stadtbezirke haben ihre Vorhaben bezüglich der Toiletten natürlich nur mit Einverständnis der Stadt Prag zu entscheiden. Und verständlicherweise auch mit der Zustimmung des Denkmalschutzes. Also hat die Stadt Prag die Hauptverantwortung für die öffentlichen Toiletten. Und dies immer in Absprache mit der Firma.
Die Firma, von der Martin Žálek spricht, ist das französische Unternehmen Je Sais Déco, das sich international auf Außenwerbung und Stadtmöblierung spezialisiert hat. Und Žálek selbst, wie schätzt er die Situation der stillen Örtchen ein?
Prag könnte einen größeren Komfort und eine größere Anzahl von öffentlichen Toiletten in Touristengebieten bereitstellen. Was Prag 6 betrifft, so haben wir bezüglich der Anzahl der öffentlichen Toiletten eine katastrophale Situation. Aus diesem Grund gibt es ein Projekt, das die Lage verbessern, also Toiletten neu gestalten und platzieren soll. Da das Projekt noch läuft, kann ich aber nicht sagen, wie viele Toiletten an den touristischen Plätzen von Prag 6 in Betrieb sein werden, wie sie aussehen werden und so weiter.
Auch in den Prager Medien ist in der letzten Zeit verstärkt der Blick auf die öffentlichen Toiletten gerichtet worden. So meinte beispielsweise auch Miloš Kregar, Mitglied des Stadtrates, gegenüber der Nachrichtenagentur CTK, es gebe zu wenig öffentliche Toiletten in Prag. Und auch deren Qualität habe sich in den letzten 4 Jahren nicht verbessert, weil die finanziellen Mittel dafür fehlen, so Miloš Kregar. Auch in der Tageszeitung Lidové Noviny wurde das Thema aufgegriffen. Sie weist darauf hin, dass es nicht nur in Prag, sondern in der gesamten Tschechischen Republik einen Mangel an öffentlichen Toiletten gibt. Doch Erfreuliches gibt es von den öffentlichen Toiletten ebenso zu berichten. Denn neben den vielen unspektakulären, stillen Örtchen der Metrostation sind in der Toilettenlandschaft Prags auch Highlights zu finden. So stehen den vom drückenden Bedürfnis geplagten Passanten einige sich selbst reinigende, vollautomatische Klosetts zur Verfügung, von denen beispielsweise eines am Karlovo Náměstí, dem Karlsplatz, steht. Ein weiterer Höhepunkt sind die Toiletten des Kunstgewerbemuseums, deren Fenster einen Blick auf die alten Grabstätten des jüdischen Friedhofs bieten. Dieser Blick hat sich übrigens schon zu einer regelrechten Touristenattraktion entwickelt. Sie sehen also, der Besuch der öffentlichen Toiletten in Prag kann mitunter auch erlebnisreich sein.
Themawechsel. Dieser Tage erinnert man an den 60. Jahrestag der Potsdamer Konferenz. In den deutsch-tschechischen Beziehungen spielt diese eine große Rolle, da hier entschieden wurde über die Vertreibung oder Aussiedlung oder, ja, wie bezeichnet man eigentlich dieses geschichtliche Ereignis tschechisch? Mehr dazu jetzt von Martina Schneibergova und Katrin Bock.
Odsun, Abschub oder Transfer.
Transfer oder
Vysídlení,
Aussiedlung. Das sind die drei häufigsten Begriffe, die man in Tschechien hört, wenn von der Vertreibung bzw. Aussiedlung der Sudetendeutschen geredet wird. Am verbreitetsten ist dabei der Begriff
Odsun,
Abschub,
Odsun,
der in den meisten Veröffentlichungen und Enzyklopädien anzutreffen ist und den Prozess der Vertreibung bzw. Aussiedlung als Ganzes neutral beschreibt, ohne auf mögliches Unrecht hinzuweisen. Die Deutsch-Tschechische Historikerkommission unterscheidet je nach Zeitabschnitt 2 Begriffe. Vom 8. Mai 1945 bis zum Ende der Potsdamer Konferenz,
Postupimská konference,
am 2. August 1945 wird der Begriff
Vyhnání,
Vertreibung,
Vyhnání,
benutzt. Danach der eher technische Begriff
Transfer.
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 Die erste Phase der Vertreibung wird im Tschechischen manchmal auch als
Divoký odsun,
wörtlich wilder Abschub,
Divoký odsun,
bezeichnet, im Deutschen dagegen als wilde Vertreibung. Für die zweite Phase dagegen benutzt man auch den Begriff
Organizovaný odsun,
organisierter Abschub,
Organizovaný odsun.
Als man 1997 die tschechisch-deutsche Deklaration formulierte, führte man lange sprachwissenschaftliche Diskussionen, bis man sich darauf einigte, wie man die Nachkriegsereignisse bezeichnen soll. Im tschechischen Text ist nun die Rede von
Poválečný útěk,
Nachkriegsflucht,
Poválečný útěk,
von
Vyhánění,
Vertreibung,
Vyhánění,
und von
Nucené vysídlení,
Zwangsaussiedlung,
Nucené vysídlení.
Der deutsche Text der Passage lautet Flucht, Vertreibung und zwangsweise Aussiedlung nach Kriegsende. Diejenigen, die vertrieben wurden, sind die
Vyhnanci,
Vertriebenen,
Vyhnanci.
Und so heißt auch der Bund der Vertriebenen tschechisch
Svaz Vyhnanců.
Ein Sudetendeutscher heißt auf Tschechisch übrigens
Sudetský Němec.
Sudetendeutscher,
Sudetský Němec.
Und die Sudetendeutsche Landsmannschaft ist die
Sudetoněmecké krajanské sdružení,
kurz
Sudetoniemeckie Landsmannschaft.
Prag ist seit dem Spätherbst 2003 um ein bedeutendes Kunstmuseum reicher. Das Kampermuseum am Moldauufer der Prager Kleinseite besitzt die wichtigste Privatsammlung moderner Kunst aus ganz Osteuropa. Die Existenz des Museums ist allen voran zwei wichtigen Menschen zu verdanken, Meda Mladková und Pavel Dostal. Pavel Dostal verstarb am vergangenen Sonntag, den 24. Juli 2005, nach schwerem Krebsleiden mit nur 62 Jahren. Die Redaktion hat für den heutigen Kultursalon ein Interview ausgewählt, das Christine Schneider im Oktober 2003 mit dem Kulturminister führte. Die Autorin arbeitete damals an einem Radiofeature über die Kunstmäzenin Meda Mladková. Durch sein tatkräftiges Engagement hat Pavel Dostal Künstlern und Kulturschaffenden zu internationalem Ansehen verholfen. Er bleibt seinem Land unvergessen. Mehr im nun folgenden Kultursalon.
Die heute 85-jährige passionierte Kunstmäzenin Meda Mladková kehrte nach über 40 Jahren, die sie im Exil in den USA verbracht hatte, mit einer großzügigen Geste in die tschechische Kulturlandschaft zurück. Sie schenkte ihre gesamte Sammlung mit über 1000 Werken moderner Kunst aus Tschechien, Polen, Ungarn und Ex-Jugoslawien der Stadt Prag. Anders als erwartet löste sie damit eine heftige Diskussion über die Bestimmung eines Museumsortes für die Sammlung aus. Im Prager Magistrat wie auch in zuständigen Ministerien herrschte lähmende Uneinigkeit. Da hat sich der Kulturminister Pavel Dostal persönlich in die Debatte eingeschaltet. Jedoch weniger als Minister, umso mehr aber als Zivilperson aus Leidenschaft für die Sammlerin und für das künftige Kampermuseum in Prag. Ich fragte Pavel Dostal, wie er Meda Mladková in ihrer Person beschreiben würde.
Sie verkörpert für mich jenen Typus von Menschen, der konfliktbeladen ist. Und gerade weil sie so konfliktbeladen ist, ist sie so wertvoll und kann so unglaubliche Dinge erreichen. Sie ist zielbewusst, sie ist sehr arbeitssüchtig und fleißig, sie ist sehr stur und dickköpfig mit einer wunderbaren Herkunft. Sie ist ein bisschen wie ein Hund, der eine Spur riecht und ihr nachspürt, bis er zum Ziel kommt. Und sie ist natürlich, durch alle diese Eigenschaften, für viele Menschen unangenehm geworden.
Ganze 10 Jahre hat Meda Mladková, die US-Bürgerin tschechischer Herkunft, dafür gekämpft, in der ehemaligen städtischen Sova-Mühle aus dem 14. Jahrhundert ihre Sammlung zeigen zu können. Schließlich durfte die Kollektion, die sie der Stadt Prag schenkte, auf der Moldauinsel Kampa ihr Zuhause finden. Warum gab es so viele Verzögerungen?
Die ganze Angelegenheit wurde dadurch erschwert, dass Frau Mladková ein ganz besonderes Gebäude für ihre Sammlung und ihr späteres Museum haben wollte. Das hat viel Zeit gekostet. Als wir dann das geeignete Gebäude gefunden haben, musste es sehr aufwendig restauriert und umgebaut werden. Das Museumsgebäude gehört zu unseren nationalen Kulturdenkmälern und wir haben in Bezug darauf sehr strenge Gesetze.
Doch Meda Mladková wollte ihre Sammlung in kein in die Jahre gekommenes historisches Gebäude stecken. Sie nahm sich vor, den Mühlenturm mit einem Glaswürfel zu überdachen, das Erdgeschoss um ein Stockwerk zu erhöhen und eine gläserne Brücke zu errichten, die zwei Gebäudeteile miteinander verbindet. Mit diesen Ideen erntete sie heftige Proteste tschechischer Denkmalschützer, die den Umbau der Mühlen in ein Museum aus Glas und Stahl schlichtweg verhindern wollten. Das Bauvorhaben kam als Streitfall auf den Schreibtisch des Ministers. Wie hat er damals reagiert?
Samozřejmě, že nikdo nechtěl tento zásah povolit, všechny odborné.
Keiner wollte den architektonischen Eingriff in das historische Gebäude zulassen und vor allem die Denkmalschutzbehörde hat gegen diesen Eingriff protestiert. Ich habe mich damals mit einigen Künstlern und bedeutenden Theoretikern beraten, um Argumente zu sammeln. Und anhand dessen habe ich beschlossen. Im Prinzip habe ich meinen Posten als Minister genutzt, um dem Protest nicht stattzugeben und den Bau zu befürworten. Es stimmt, dass bis dahin kein Minister eine derartige Entscheidung getroffen hat, und ich habe damit auch meine Karriere aufs Spiel gesetzt. Nichtsdestotrotz haben es sowohl die Sammlung als auch das Lebenswerk von Frau Mládková verdient, so ein Museum zu bekommen.
Aus der Schlacht voll von Zweifeln, Missgunst und Uneinigkeiten ging die leidenschaftliche Kunstmäzenin dank der Unterstützung des Ministers als Siegerin hervor. Wie ausdauernd und hartnäckig muss man sein, um in Tschechien etwas Neues voranzubringen, wie Madame Mládková es mit ihrem Kampermuseum geschafft hat?
Ale jak už jsem řekl, rozumný člověk svět dopředu neposunuje.
Ein vernünftiger Mensch könnte die Dinge und die Welt nicht nach vorne bringen. Ein vernünftiger Mensch, wenn er vor den Sowa-Mühlen gestanden hätte, hätte gesagt, mein Gott, das kann ich nie in Ordnung bringen. Ich kann das Geld niemals dafür auftreiben. Nur ein Narr würde sich vor diesen Trümmerhaufen stellen und sagen, in 5 Jahren wird hier ein wunderschönes Museum stehen und ich werde das Geld dafür finden. Nur ein Narr kann sich gegen alles stellen, wie sie es getan hat. Und nur ein Narr kann im ewigen Streit mit den Denkmalschützern liegen und sagen, ich werde den Widerstand der Denkmalschützer brechen. Mit anderen Worten, Madame Mládková ist für mich eine gelungene Synthese, in der die guten Eigenschaften eines Menschen über die schlechten überwiegen.
Auf 3 Geschossebenen zeigt Madame Mládková heute Kunst aus Zeiten des kommunistischen Regimes in der Tschechoslowakei, Ungarn, Polen und Jugoslawien, geschaffen im Untergrund, im Widerstand, trotz Verbot und Verfolgung. Den Kern der Ausstellung bilden über 200 Werke von 2 tschechischen Klassikern der Moderne, dem Maler František Kupka und dem kubistischen Bildhauer Otto Gutfreund. Welche Bedeutung haben Kupka und Gutfreund für das kulturelle Erbe Tschechiens?
Pokud se týká sbírky paní Mládkové, tak myslím si, že právě Kupka.
Frau Mládková hat durch die Sammlung der Objekte von Kupka und Gutfreund die Sammlung der modernen Kunst aus der Nationalgalerie ergänzt. Es ist jedoch das Wichtigste, dass die Exzellenten mittels ihrer Werke nach Hause zurückkehren. Das bedeutet, dass das Kulturerbe dahin zurückkehrt, wo es herkommt, nämlich nach Hause.
Kulturní dědictví zůstává tedy v zemi nebo se vrací do země, kam patří.
Am Anfang unseres Gesprächs hatte der Minister Frau Mládková mit großer sprachlicher Kraft mit einem Hund verglichen, der eine Spur aufspürt, um ans Ziel zu kommen. Das klingt puristisch gut und vor allem klingt es ungeschönt. Am Ende unseres Interviews hatte er noch eine Metapher in petto, um Frau Mládková zu charakterisieren.
Mládková generálem tak prostě vyhraje každou válku. To je neskutečná, neskutečná.
Ich denke, wäre Frau Mládková ein General, würde sie jeden Krieg gewinnen. Sie hat einfach eine unglaubliche Kraft, eine unglaubliche Stärke. Ich habe sie kennengelernt zu Beginn der 90er Jahre, als ich noch Journalist war und gar nicht geahnt habe, dass ich Kulturminister werde. Falls ich ihr geholfen habe, ist es, weil ich sie schätze und weil ich sehe, wie qualifiziert sie ist. Und jetzt möchte ich im Tschechischen ein Wort benutzen, aber ich weiß nicht, wie es im Deutschen herüberkommt. Sie ist wirklich eine große Patriotin.
V němčině, ale v češtině to zní hrozně, ale je to tak, ta dáma je velká vlastenka.
Das war unser Kultursalon und damit sind wir, meine Damen und Herren, am Ende dieser Sendung angelangt. Im Namen aller, die Sie für Sie vorbereitet haben, verabschiedet sich Jitka Mládková. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Auf Wiederhören.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí.
Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13.30 na frekvenci 13 580 kHz, od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz a také od 21 hodin na frekvenci 11 600 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 15 710 kHz v 8.30, na frekvenci 21 745 kHz od 9.30 a 13.30, na frekvenci 17 485 kHz od 15.30 a 17 hodin 30 minut, na frekvenci 9 800 kHz vysíláme v 21 hodin.
Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvencích 7345 a 9870 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 21 hodin na frekvenci 11 600 kHz, od 23 hodin 30 minut a 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7 345 kHz.
V Asii nás zachytíte od 9.30 na frekvenci 21 000.